Just Published, der Podcast mit aktuellem aus Politikwissenschaft und Soziologie an der UDE. Und heute blicken wir auf ein politikwissenschaftliches Thema. Das Wintersemester steht in den Startlöchern und für mehrere hundert Personen beginnt in Kürze bei uns das Studium der Politikwissenschaft oder der Soziologie. Und für einen optimalen Studienstart möchten wir schon vor dem Studienbeginn neben Orientierung auch einen Einblick in gesellschaftswissenschaftliche Themen bieten. Das tun wir gemeinsam mit unseren Dozierenden und ihren aktuellen Forschungsbeiträgen. Mein Name ist Gerrit Kokadi, ich bin Mitarbeiter an der Uni Duisburg-Essen und verantwortlich für den Studienstart in den Bachelorstudiengängen an der Fakultät für Gesellschaftswissenschaften. Und mir sind heute gleich zwei Gäste zugeschaltet. Einmal Karl Rudolf Korte, Professor am Institut für Politikwissenschaft und Direktor der NRW School of Governance. Ich grüße Sie, Herr Korte.
Ja, herzlich willkommen auch an die Hörerinnen und Hörer, auch von mir. Das wäre meine Stimme hier für den Podcast, um ein bisschen zu erklären, was wir so im Alltag machen.
Und Dr. Rai Hebestreit, Koordinator des Bachelorstudiengangs Politikwissenschaft am Institut für Politikwissenschaft und gleichzeitig auch Forschungskoordinator der NRW School of Governance. Hallo, Herr Hebestreit.
Ja, hallo, schönen guten Tag in die Runde.
Und ich starte mit einer Frage an Sie, Herr Korte. Sie sind Professor mit dem Schwerpunkt Politisches System der Bundesrepublik Deutschland und moderne Staatstheorien. Mit was für Fragen befassen Sie sich in diesem Fachgebiet?
Na, mit Fragen, die das politische System der Bundesrepublik Deutschland primär betreffen. Wer betreibt wie, auf welche Weise Politik? Wie kommen Entscheidungen zustande? Wie steuert man Politik? Was ist eigentlich der Gegenstand der Politik? Das sind die Hauptfragen, die aus der politischen Systemrichtung für die Bundesrepublik Deutschland gestellt werden. Man kann es verkürzt vielleicht sagen, wer regiert wie? In Berlin, in Düsseldorf, in Brüssel durchaus, aber auch in Duisburg.
Und als Professor und Wissenschaftler publizieren Sie natürlich Ihre Antworten. Nachdem Sie sich mit den Fragen befasst haben, in diesem Podcast reden wir über eine Ihrer jüngsten Veröffentlichungen. Der Titel, über den wir heute sprechen, lautet Handbuch Regierungsforschung. Vielleicht erstmal vorab zum Medium und zum Erscheinungstermin. Das Handbuch ist noch nicht erschienen, heißt, es ist nicht just published, sondern eher about to be published. Herausgeber werden Sie, Herr Korte, sein, gemeinsam mit Herrn Florak. Also auf der Buchfront steht dann Korte und Florak. Beim Blick ins Inhaltsverzeichnis sieht man aber neben Ihren auch viele weitere Namen. Heißt, Sie schreiben das Handbuch offenbar nicht alleine, sondern gemeinsam mit vielen Kolleginnen und Kollegen, die Beiträge zu verschiedenen Themen liefern. Entsprechend aufwendig darf man sich den Koordinationsaufwand hinter solch einem Handbuch vermutlich vorstellen. Darum eine Frage an Sie als Chefredakteur, Herr Hebestreit. Wie viel Arbeit macht so ein Projekt und wann erscheint das Handbuch?
In dem Fall, was wir heute besprechen, handelt es sich um ein Sammelband beziehungsweise besser um ein Konzeptband. Das Buch selbst wird ca. 60 Beiträge haben von ca. 50 verschiedenen Autorinnen und Autoren. Dementsprechend ist das natürlich schon sehr arbeitsintensiv in der Anbahnung. Das heißt, es müssen Autorinnen und Autoren akquiriert werden für verschiedene Beiträge. Und das ist nicht ganz unerheblich, denn bei mir als Chefredakteur laufen dort ein wenig die Fäden zusammen. Ich stehe mit allen Autorinnen und Autoren in Kontakt. Ich bekomme die Manuskripte zu lesen. Die Beiträge sind teilweise schon seit Mitte September online. Es kommen sukzessive immer noch neue Beiträge hinzu. Und das Buch selbst wird vermutlich dann Mitte 2021 in gedruckter Form erscheinen. Aber für unsere Studierenden an der Universität Duisburg-Essen ist der große Vorteil, sie können alle Beiträge, die bis dato schon erschienen sind, kostenlos online schon auf der Verlagsseite lesen, können sich schon informieren, was für Beiträge kommen. Und natürlich dann auch irgendwann, wenn das Buch als gedruckte Version und auch als PDF-Version erscheint, können sie das auch kostenlos auf der Homepage des Verlages als Studierende der Universität Duisburg-Essen herunterladen und lesen.
Heißt, 50 Autorinnen und Autoren, Sie haben es gesagt, widmen sich der Regierungsforschung in dem Handbuch. Häufig gibt es ja wissenschaftliche Veröffentlichungen, zumindest meine Erfahrung, die im Titel mindestens 3-4 Fachbegriffe enthalten, sodass ich mir als Leser nicht gleich vorstellen kann, was mich in dem Buch oder dem Zeitschriftenartikel erwartet. Anders ist es bei Ihrer Publikation, die auf den ersten Blick einen weniger komplexen Titel zu haben scheint. Beim zweiten Blick auf das Schlagwort Regierungsforschung denke ich aber an sehr viele unterschiedliche Sachen. Nationale wie internationale Regierungsorgane, Ämter, Parteien, Systeme und so weiter und so weiter. Und schon weiß ich eigentlich gar nicht mehr genau, was mich hinter dem Begriff Regierungsforschung oder auch was mich im Handbuch Regierungsforschung erwartet. Klingt jetzt vielleicht, als hätte ich im Politikunterricht damals nicht gut aufgepasst, aber was genau ist Regierung, was ist Regieren und was macht die Regierungsforschung?
Ja, das ist gar nicht so leicht zu beantworten. Man hat ja immer so die Vorstellung aus beispielsweise dem Fernsehen, Regierung, das ist für die Bundesrepublik Deutschland besehen, die Kanzlerin, Frau Merkel plus die Minister. Und das sind die, die halt regelmäßig sich mittwochs morgens im Kabinett treffen. Das ist nicht ganz falsch, das ist aber nur eine Lesart dessen, was Regierung ist. Also zum einen, wie schon gesagt, wäre das die Regierung als sogenanntes Verfassungsorgan, wie sie auch im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ist, also Regierung bestehend aus Kanzlerin, aus Kanzler, aus den Ministern, aus dem Kabinett. Das ist die eine Sicht. Man kann die Regierung aber auch sehen als eher einheitlichen Akteur im Hinblick auf die Frage der Gewalten, also sprich das, was die meisten Studierenden auch schon in der Schule kennen. Also die Regierung in dem Fall ist Exekutive, im Gegensatz zur Legislative, also dem Bundestag, dem Parlament, oder der Judikative, also dem Verfassungsgericht. Das ist ein zweiter Aspekt, also Regierung als Exekutive. Man kann eine Regierung aber auch als politischen Akteur sehen, also sprich vor dem Hintergrund, welche Parteien innerhalb einer Regierung zugegen sind. Und natürlich ein vielleicht vierter Aspekt, besteht eine Regierung natürlich aus Individuen, aus einzelnen Personen, also aus individuellen Akteuren. Insofern sieht man da schon mal, es ist gar nicht so leicht zu sagen, was eine Regierung jetzt genau ist, sonst kommt immer darauf an, welchen Fokus man hat. Was zur Frage führt, was ist denn Regieren, könnte man relativ pauschal sagen, naja, Regieren ist das, was Regierungen machen. Das wäre natürlich eine sehr, sehr einfache Definition. Grundsätzlich in der Politikwissenschaft kann man sagen, Regieren ist ein auf rechtlicher Basis stattfindender Prozess, in dem verschiedene gesellschaftliche Interessenskonflikte in Entscheidungen überführt werden, die dann mit Hilfe des staatlichen Gewaltmonopols verbindlich durchgesetzt werden können. Das klingt jetzt ein wenig abstrakt, vielleicht mal an einem plastischen Beispiel, dann wird es deutlicher. Wenn wir jetzt beispielsweise die Frage von Großveranstaltungen oder Versammlungen in Zeiten der Corona-Pandemie sehen, dann ist dieser Interessenskonflikt, der da dahinter steht, eigentlich derjenige zwischen Freiheit auf der einen Seite, also sprich der Versammlungsfreiheit, die ja auch grundgesetzlich verbürgt ist, und der Frage der Sicherheit bzw. des Schutzes der Bürgerinnen und Bürger auf der anderen Seite, in dem Fall im Schutz vor Übertragungen des Coronavirus. Ne? Das ist ein klassischer Interessenskonflikt und die Regierung hat die Entscheidung, die deutsche Bundesregierung hat die Entscheidung getroffen, die Versammlungsfreiheit einzuschränken, also den Schutz der Bevölkerung eher in den Fokus gerückt und hat also diesen Interessenskonflikt, von dem ich gerade gesprochen habe, zugunsten von Sicherheit entschieden. Und wie wird diese Entscheidung durchgesetzt? Ja, ganz einfach, dadurch, dass eben Versammlungen ab einer bestimmten Größe verboten werden oder wenn Versammlungen stattfinden und erlaubt sind, dass diese aber auch durch die Polizei oder durch die Ordnungsbehörden aufgelöst werden können, wenn die Corona-Auflagen missachtet werden. Also sprich, die Entscheidung, die Versammlungsfreiheit einzuschränken, wird eben mit Hilfe des staatlichen Gewaltmonopols, Polizei oder Ordnungskräfte, dann durchgesetzt. Das ist im Kern Regieren. Und genau darum geht es in der Regierungsforschung. Wir schauen, was Regierungen tun, wie sie es tun und warum sie es tun.
Ich höre daraus, Entscheidungen scheinen da also ganz zentral für zu sein. Für Sie ist es ja kein neues Thema, auch weil Sie sich schon 2013 mit dem Thema befasst haben. Das Buch ist damals in Erstauflage erschienen, Handbuch Regierungsforschung. Die kommende zweite Auflage wird erweitert und aktualisiert. Herr Korte, was hat sich im Bereich der Regierungsforschung seit Erscheinen der ersten Auflage getan?
Das Politikmanagement hat sich verändert. Also Stile, Praktiken, Instrumente des Regierens haben sich fundamental weiterentwickelt. Es sind neu hinzugekommen. Wir leben in der Digital-Moderne. Insofern sind auch die Kommunikationsmöglichkeiten, wie sich Politik artikuliert, wie es sich selbst steuert, fundamental anders als noch vor wenigen Jahren. Und insofern ist immer die Möglichkeit, in einer weiteren konzeptionellen Entwicklung neue Begriffe, neue Themen, neue Herangehensweisen mit dazuzunehmen. Das ist die eine Dimension. Das andere ist, es gibt auch einen Aufwuchs geradezu an Komplexität. Das heißt also, wir haben mehr und andere Akteure. Wir haben keine linearen Weiterentwicklungen, sondern Prozesse, die Rückkopplungen auslösen, die unkalkulierbarer geworden sind. Insofern ist es insgesamt sicherlich schwieriger geworden, Politikmanagement in Deutschland zu betreiben. Und wir brauchen umso mehr Profis, um mit diesem Gegenstand umgehen zu können. Diese Profis wollen wir ja bei uns am Institut für Politikwissenschaft ausbilden.
Damit sind wir schon im Buch und bei den Ergebnissen Ihrer Regierungsforschung. Das Handbuch beginnt im ersten Kapitel mit den Grundlagen, also mit Gegenständen der Regierungsforschung und neuen Konturen des Regierens. Sie haben es eben schon angesprochen, Komplexität, Wissen und Nichtwissen, Entscheidung unter Unsicherheit, das alles sind Begriffe, die da auftauchen. Können Sie uns einmal entlang dieser Begriffe durch das erste Kapitel mitnehmen?
Ja, die neuen Konturen beziehen sich erstmal strukturell auf die Varianten, die ich angedeutet habe, neue Instrumente auch nutzen zu können, für den klassischen Alltag etwas zu organisieren, Politikmanagement zu betreiben. Aber sie beziehen sich eben auch auf eine Weiterentwicklung von Inhalten, die auch für eine Regierung und für einen Steuerungsprozess im Regierungsalltag notwendig sind. Auf den Begriff der Komplexität habe ich schon verwiesen, aber es ist auch interessant zu sehen, dass unter den Rahmenbedingungen, wie wir uns ja durch den Tag so googeln, der Bestand von Wissen sich verändert. Zeitgleich mit der Zunahme von Wissen wächst auch das Ausmaß des Nichtwissens. Und das ist für Wissenschaftler, die ja forschend unterwegs sind, auch betrüblich, weil wir natürlich das uns eingestehen müssen und andererseits unter den Rahmenbedingungen des Zweifelns an dem, was an Forschungsergebnissen präsentiert wird, von der Deregulierung von Wahrheitsmärkten umgeben sind, immer davon ausgehen müssen, dass wir uns neu und anders rechtfertigen müssen, wie wir zu unseren Forschungsergebnissen kommen. Wir sind umgeben von organisierter Skepsis und das betrifft eben auch die Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, wie man Regierungsforschung analysieren kann. Insofern haben wir einen Zugang, der über Wissen und Nichtwissen neu zu fassen ist. Wir sehen das in den Rahmenkontexten der Krise, wie man sich Wissen organisiert. Nie war Wissenschaft so wichtig wie im Moment, weil Wissenschaft rettet ganz konkret offenbar Leben. So ist das doch, glaube ich, in dieser Krise deutlich geworden. Insofern muss die Regierungsforschung darauf auch reagieren, dass der Bestand des Wissens und des Nichtwissens auch in dieser Balance sich vollkommen verändert hat. Noch ein Zugang vielleicht auch die Konturen, die unter Zeitbedingungen und Zeitbeschleunigung eine neue Formation geradezu gefunden haben. Die Möglichkeit eben schneller zu kommunizieren bedeutet eben auch Hochgeschwindigkeitsregieren im Alltag zu beobachten, dass man schneller reagieren muss, nicht nur schneller reagieren kann. Und wir wissen eben unter der Verdichtung geradezu von internationalen Kommunikationsströmen, dass zwar so viel immer zeitgleich weltweit passiert, aber dass wir unter den jetzigen Rahmenbedingungen eben viel mehr zeitgleich auch in diesem Moment wahrnehmen können. Dieser Sofortismus ist eine besondere Form einer neuen Kontur des Regierens, auf den man sich einstellen muss, um damit umzugehen. Das sind nur Beispiele, wie sich Regieren in den letzten Jahren gewandelt und geändert hat.
Dann kommen also mindestens zwei Sachen zusammen. Einmal, dass Entscheidungen unter Unsicherheit mit immer wachsendem Nichtwissen getroffen werden müssen, aber sie auch gleichzeitig schneller getroffen werden müssen. Klingt, als würde Regieren nicht unbedingt attraktiver werden. Was können Regierende tun, um diesem Problem aus dem Weg zu gehen oder es vielleicht sogar zu ihrem Vorteil zu nutzen?
Ja, der Vorteil besteht darin, dass die Gestaltungsmöglichkeiten unter diesen Rahmenbedingungen zunehmen, wenn man gestalten möchte, wenn man führen möchte, wenn man Mehrheiten organisieren möchte. Auch Mehrheiten, die vielleicht im Moment auch mit unpopulären Entscheidungen einhergehen, sich auseinanderzusetzen. Das macht die Kraft von Politik aus Und die Politiker nutzen in der Regel die Macht dazu, um Kohärenz herzustellen. Also das, was sie vorhaben, zu erklären, zu begründen und daraus eine Geschichte zu erzählen. Und wer das am besten kann, schafft eben neue Orientierung, schafft Möglichkeiten, sich daran nicht nur entlang zu hangeln, sondern auch dafür am Ende aus Stimmungen Stimmen zu machen, also Mehrheiten hinzubekommen. Das ist die große Kunst. Und in der Situation, in der alles schneller wird, unübersichtlicher wird, risikohafter wird, krisenhafter wird, ist es umso wichtiger, als Krisenlotse auch zu erklären, zu begründen, zumindest im Tagesmomentum, was man gerade macht. Und die Ergebnisse der Regierungsforschung zeigen eindeutig, dass die Mehrheit von Bürgerinnen und Bürgern dann auch folgt, wenn es begründet wird, wenn man weiß, warum etwas gemacht wird, vielleicht auch befristet angekündigt wird. Insofern nimmt im Zeitverlauf von Krisen die Möglichkeit, etwas zu erklären, also die Kraft des Narrativs zu nutzen, geradezu zu. Also sind die Erzähler, die Erklärer, die Deuter, die Übersetzer, die Moderatoren geradezu auch als Stiltypen gefragt, um neu zu führen. Und das ist ein grandioses Instrument, in dem man in einer Demokratie, die immer von der Ordnung der Freiheit getrieben wird, auch viel Gebrauch machen sollte. Denn jede Entscheidung ist rechenschaftspflichtig, ist öffentlichkeitsnotwendig. So lassen wir uns über Jahre gerne regieren und können, wenn wir nicht damit einverstanden sind, nach 4 Jahren jemanden abwählen.
Das heißt, Risikokompetenz scheint da ein ganz zentrales Merkmal zu sein. Der Begriff enthält es aber schon. Ich trage als Regierender das Risiko, durchaus auch mal unbeliebt werden zu können, wenn ich ein Risiko falsch eingeschätzt habe, oder?
Ja, natürlich. Die Abwahl ist ja das, was die meisten Wählerinnen und Wähler am meisten antreibt, Regierungen loszuwerden. Und das ist das Kennzeichen auch einer freiheitlichen Demokratie. Aber Risikoentscheidungen bedeutet im Moment ja auch, in der Situation zu lernen. Und in der Wissenschaft heißt es, über Nacht ein neues Ergebnis zu haben. Das nennt man dann Forschungsfortschritt. In der Politik ist über Nacht die Meinung zu ändern eher ein Irrtum und wird einem eher nachgetragen. Wir müssen also auch lernen, anders regierungsmäßig oder generell in der Politik zu kommunizieren, um klarzumachen, dass in der Krise Lernen eben bedeutet, dass wir durchaus das, was wir gestern gesagt haben, heute unter einem anderen Vorzeichen anders interpretieren möchten. Und das sitzt auch voraus, für informierte Entscheidungen auch informierte Bürgerinnen und Bürger zu haben, die dem auch folgen.
Und wenn ich da kurz noch einhaken darf, genau diese Punkte, die Professor Korte jetzt schon skizziert hat, decken wir natürlich auch in dem Handbuch Regierungsforschung sehr prominent ab. Es geht eben dabei, und das ist vielleicht auch die Erweiterung dessen, was ich in den letzten Jahren getan habe, es geht dabei sehr viel stärker um Regieren in und mit Krisen, um Umgang mit Krisen, Umgang der Regierenden mit Risiken, mit Nichtwissen, aber auch um veränderte Kommunikation von Regierungen und auch von Regierungsentscheidungen. Es geht auch um die Frage, jetzt nochmal neu unter Corona-Bedingungen gestellt, wer beeinflusst denn eigentlich Regierungen in dem, was sie tun? Da ist gerade das Thema wissenschaftlicher Experten im Sinne einer Politikberatung mit den Virologinnen und Virologen, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, ist da natürlich etwas, was neu aufgekommen ist. Wir beschäftigen uns dort dann aber auch einfach mit Fragen, wie beispielsweise Regierungen überhaupt ins Amt kommen. Das sind dann wieder Fragen, die eher so in den Bereich Wahlforschung, Parlamentsforschung verweisen. Insofern ist das Handbuch selbst in seinen Beiträgen eigentlich eine schöne Mischung aus bestehenden Untersuchungsgegenständen, aber auch vielen neuen Dynamiken, die sich in den letzten 4, 5, 6 Jahren ergeben haben. Und der Anspruch ist durchaus, diese nicht nur zu beleuchten und zu analysieren, sondern auch den aktuellen Stand in den einzelnen Forschungsbereichen rund um die Regierung, rund um das Regieren abzubilden. Und natürlich durch die Corona-Pandemie mit einer nochmal ganz anderen Dynamik, die dort durchschlägt und auf die Regierenden, egal ob jetzt in Europa, im Bund, im Land oder auch in den Kommunen, durchschlägt.
Und das Handbuch erscheint ja auch in einer geradezu beispiellosen Krisenzeit. Ich möchte noch einmal auf den Begriff des Nichtwissens eingehen, um möglichen Missverständnissen vorzubeugen. Ist Nichtwissen etwas, was uns immer umgibt, wenn wir über Regierung und Regieren sprechen? Oder ist es etwas, was die Krise kennzeichnet? Ich mache es mal an einem saloppen Beispiel. Wir wissen gerade nicht, ob und wann ein Impfstoff kommt. Regierende müssen aber Entscheidungen treffen, zum Beispiel wie viele Dosen eines hypothetischen Impfstoffes für die BRD bestellt werden. Wäre dann vermutlich auch eine sogenannte Entscheidung unter Unsicherheit? Ist das Nichtwissen zentrales Merkmal des Krisenmodus? Oder ist es auch, wenn wir gerade keine Krise haben, Gegenstand der Regierungsforschung?
Das ist immer Gegenstand. Nur das Bewusstsein, in dieser Dialektik arbeiten zu müssen, dass in dem Maß, in dem wir uns um mehr Wissen bemühen, gleichzeitig klar wird, dass das Ausmaß an Nichtwissen auch zunimmt, ist, glaube ich, in der Alltäglichkeit der Regierungsforschung ein eher neueres Phänomen. Die Philosophie weiß das längst, aber unter Entscheidern im Rahmen von Komplexitätsentscheidungen mit Unsicherheit ist das eine Variante, die zunimmt. Und mit der Überraschung zu rechnen, zeichnet letztlich strategisches Politikmanagement aus, und der Profi stellt sich eben darauf ein, mit diesem Nichtwissen umzugehen. Sie können sogar davon ausgehen, dass Sie einen Spitzenpolitiker gerade daran erkennen, wie intelligent er mit Nichtwissen umgeht. Denn wenn Sie morgens ins Büro kommen, wissen Sie nicht, was mittags zu entscheiden ist. Und trotzdem möchte der Wähler den Eindruck haben, dass das, was auf ihn zukommt als Politiker, entscheidungsreif am Ende wird, vorbereitet wird und dass eine Entscheidung fällt.
Unseren Hörerinnen und Hörern bietet das Balderscheinder Handbuch in jedem Fall eine ausführliche Grundlage, um sich in das Thema Regierungsforschung einzuarbeiten nach dem Hören dieser Podcast-Folge, abgesehen von unseren Hörerinnen und Hörern. Für wen oder was ergibt sich sonst noch ein Mehrwert aus den publizierten Befunden im Handbuch Regierungsforschung?
Naja, es ist ein geradezu klassisches Herangehen an einen Wissensbestand, der systematisch geordnet wird, nämlich durch ein Buch, was man in der Hand hält oder was man dann eben anklickt. Also was gehört vom Thema dazu? Was macht Regierungsforschung aus? Das wird systematisch geordnet und präsentiert. Das ist insofern etwas Ideales, was man auch an Vorlesungen schätzen sollte, an guten Vorlesungen, dass sie eine Systematik über einen großen Stoff vorstellen, 15 Mal vielleicht gegliedert, differenziert, und man damit einen Überblick bekommt. Vertiefen kann man das dann selbst, aber darin liegt die Leistung in der Auswahl, in der Präsentation, der Schwerpunktsetzung und einer differenzierten Systematik, die damit einen guten Überblick vermittelt.
Darüber hinaus, wo gerade die Zielgruppe auch angesprochen wurde, ist es natürlich nicht nur etwas für Studierende, sondern natürlich auch für Politikerinnen, für Politiker selbst, die sich über ihren Gegenstand nochmal anders oder vielleicht auch analytischer, wissenschaftlicher informieren möchten, von ihren Alltagserfahrungen abgesehen, aber natürlich auch für die politische Öffentlichkeit. Denn das Schöne an einem solchen Handbuch ist ja, dass es den derzeitigen Stand der Forschung zusammenfasst, und das in relativ kleinen Häppchen von 10, 12, 14 Seiten, wo man wirklich relativ schnell sich in einen einzelnen Untersuchungsgegenstand einlesen kann, zum Beispiel zum Thema Regieren und Krisen oder Regieren und Wissen oder Nichtwissen. Und da hat man einen sehr schnellen Überblick und kann dann, wie Professor Korte das eben schon sagte, eigenständig auch selbst weiterforschen.
Also eigentlich für alle, die sich für Politik interessieren, die Politik erforschen, Politik studieren, Politik kommentieren und auch Politik machen, wenn ich sie richtig verstanden habe.
Ganz genau, das trifft es sehr gut.
Vielen Dank für diese interessanten Einblicke in Ihre Forschungstätigkeit. Wenn unsere künftigen Studierenden nach dem Hören dieser Folge nun sagen, ich möchte mehr über Regierungsforschung erfahren, wie können Sie das ganz praktisch in den kommenden Wochen tun?
Eine Möglichkeit besteht natürlich über den politischen Pausen-Podcast. Das ist ein Angebot, was Professor Korte und Herr Dr. Florak schon seit einiger Zeit bei Spotify machen, also sprich zu verschiedenen politischen aktuellen Themen, sich einfach mal 15, 20 Minuten innerhalb eines Podcasts zu unterhalten. Vielleicht ist es möglich, die Verlinkung dann auch später noch mit auf der Homepage der Universität Duisburg-Essen mit einzublenden, damit man da relativ schnell drauf zugreifen kann. Also politischer Pausen-Podcast, eine Empfehlung von meiner Seite. Zum Zweiten, gerade für die Erstsemester-Studierenden, die jetzt im Studium anfangen, kann ich als Studiengangskoordinator für den Bachelor-Studiengang Politikwissenschaft auch darauf hinweisen, dass wir auch Erstsemesterveranstaltungen schon zu diesem Thema haben, also Einführung in das Studium der Politikwissenschaft ist da die zentrale Anlaufstelle, sind die zentralen Veranstaltungen, wo einige Kolleginnen und Kollegen sich auch genau mit Fragen des Regierens in der Bundesrepublik oder auch auf europäischer Ebene befassen. Und auch im weiteren Studienverlauf natürlich wird das Thema sehr, sehr prominent gesetzt sein, sodass immer die Möglichkeit besteht, mit Professor Korte oder auch mit anderen Lehrenden vom Lehrstuhl von Professor Korte oder aus dem Umfeld der NRW School of Governance in Kontakt zu treten und sich von deren Forschungsarbeiten auch innerhalb der Lehre inspirieren zu lassen.
Ich will noch mal was ergänzen. Wir haben ja auch ein Wissenschafts-Online-Magazin www.regierungsforschung.de, an dem man sich auch orientieren kann mit vielen aktuellen Informationen.
Das heißt, es gibt genügend Plattformen für unsere Studieninteressierten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und im Studium ist es ein immer präsentes Thema. Zum Abschluss der Folge eine Frage abseits Ihres Handbuches. Ich habe mir vorgenommen, jedem Gast die Heureka-Frage zu stellen. So nenne ich sie. Mich interessiert, was Sie in diesem Jahr Neues oder vielleicht Überraschendes durch Ihre Arbeit gelernt haben. Denn auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben genau wie Studierende das große Privileg, immer wieder Neues zu lernen. Daher die Frage an Sie beide. Was hat Sie zuletzt erstaunt?
Mich hat erstaunt, wie es möglich ist, in Deutschland in so kurzer Zeit uns Freiheitsrechte begrenzt zu nehmen. Das habe ich persönlich nie erlebt. Insofern ist die Einschätzung, die Wertschätzung von Freiheit eine ganz andere seit Mitte März geworden. Das geht vielen Bürgern so. Und als Forscher die Konsequenz daraus zu sehen, dass offenbar so eine Form von kuratiertem Regieren ein neuer Führungsstil geworden ist in Deutschland, der sehr darauf aufbaut, mit Resilienz zu arbeiten. Das ist etwas Neues für mich, was ich in dieser Form so nicht gesehen habe. Also die Widerstandsfähigkeit zu überlegen, wie ist die ausgeprägt, um einen Vorsorgestaat zu stabilisieren, damit wir beim nächsten Mal besser vorbereitet sind. Das sind doch fundamentale Veränderungen, die wir seit Anfang des Jahres oder seit Mitte März erlebt haben. Und die haben mich wirklich sehr überrascht.
Sie greifen das, wenn ich mich nicht irre, auch im politischen Pausen-Podcast nochmal ausführlicher auf. Arbeiten, wenn ich richtig liege, auch an einem Werk zu Coronakratie. Das ist also auch in der Pipeline. Heißt, es gibt da auch bald von Ihnen weitere publizierte Befunde entlang dieser Überraschung, die Sie erlebt haben. Richtig?
Genau. Einmal in der Richtung im Kapus Verlag über das demokratische Regieren in Ausnahmezeiten. Und bei Suhrkamp auch ein Buch, der sich mit konkreten Heuristiken des Entscheidens auseinandersetzt. Also was ist verkürzt gesagt eher das Bauchgefühl, um zu entscheiden, wenn es nicht nur die Ratio ist.
Herr Hebestreit, was hat Sie überrascht dieses Jahr?
Mich hat zweierlei überrascht, was miteinander zusammenhängt und auch ein wenig an das andockt, was Professor Korte eben schon als für ihn Überraschendes deklariert hat. Zum einen hat mich überrascht, plötzlich wieder sehr prominente Rolle des Staates in der Corona-Pandemie. Das hatte ich so nicht erwartet auf die Schnelle, denn die Entscheidung, also plötzlich rief jeder wieder nach dem starken Staat, nach Entscheidungen des Staates, den Einzelnen und auch die Gesellschaft vor der Pandemie zu schützen. Einhergehend mit Grenzschließungen und Ähnlichem, also das war etwas, das hat mich sehr überrascht. Und damit zusammenhängend auch, wie, in welcher Massivität die Entscheidungen der Regierung, zumindest in der ersten Phase der Corona-Pandemie, doch akzeptiert wurden. Herr Korte sprach schon von den Einschränkungen der Freiheitsrechte, die er so nicht erwartet hatte. Ja, das ist richtig. Mich hat dabei überrascht, wie unisono diese Einschränkungen doch akzeptiert wurden. Man hatte anfangs fast kaum Widerspruch, weder seitens der Öffentlichkeit noch seitens der Politik. Das kam erst mit der Zeit, wuchs das auf, das sieht mittlerweile anders aus. Aber dass man sich so stark hinter einer Regierung zusammenfindet, seitens der Bürgerinnen und Bürger. Das hatte ich nicht erwartet. Und das spiegelt sich natürlich dann auch wieder in den Akzeptanzwerten und den Umfragewerten der handelnden politischen Akteure und der handelnden politischen Parteien wieder.
Ja, ein Jahr, das viele Überraschungen bereithielt. Herr Korte, Herr Hebestreit, ich habe keine weiteren Fragen und bedanke mich herzlich für das Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank.
Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Fragen an Herrn Korte oder Herrn Hebestreit haben, halten Sie sich nicht zurück, schreiben Sie uns per E-Mail an justpublished-podcast@uni-due.de. Wir freuen uns, von Ihnen zu hören und Sie hören uns wieder in der nächsten Woche mit einer neuen Folge unseres Podcasts. Just Published. Der Podcast mit aktuellem aus Politikwissenschaft und Soziologie an der UDE.